Das Jahr ist jetzt schon 3 Monate alt und ich weiß nicht, ob ich bei dem einen oder anderen auf die Wunde fasse, wenn ich frage, hattet ihr euch zu Jahresbeginn gute Vorsätze vorgenommen, die ihr dieses Jahr verfolgen wolltet? Meistens ist so März der Monat, wo man dann aufgibt oder vielleicht schon im Februar, aber vielleicht gibt es ja unter euch irgendwelche Leute, die gesagt haben, das Jahr 2020, da war dies so blöd, dass ich das besser machen will im nächsten Jahr. Gibt es irgendjemanden, der sich Ziele gesetzt hat für dieses Jahr? Man muss nicht sagen, welche, aber vielleicht einfach nur mal nicken oder so. Also es gibt immer die Leute, die dann sagen, ach, mich nervt diese Frage, gute Vorsätze, wofür brauche ich ein Neujahr und so weiter. Und es gibt Leute, die sagen, der 1. Januar ist für mich wieder so ein Countdown, dass ich wieder loslegen kann, irgendwas zu verbessern. Vielleicht gehe ich draußen joggen, weil ich mir Winterspeck angelegt habe. Oder vielleicht will ich weniger meckern, zufriedener sein. Und. Es gibt viele Ziele, die man sich setzen kann. Und ich frage mich dann für mich selber immer, okay, ich gehe auch meistens joggen, wenn der Frühling kommt, um einfach die Natur zu genießen. Aber ich versuche mir immer, auch irgendwas Geistliches vorzunehmen, also auch um im Glauben zu wachsen. Und deswegen möchte ich heute auch über geistliche Ziele sprechen. Wie sieht es bei uns in unserem Leben mit geistlichen Zielen aus? Ist jeder von euch zufrieden? Verbringt jeder genug Zeit mit dem Herrn in Gemeinschaft, im Bibellesen? Ich weiß aus Erfahrung, die Zeit fehlt uns für alles Mögliche. Wir müssen schon ziemlich genau unseren Zeitplan überdenken, damit wir unsere stille Zeit noch irgendwie in den Alltag planen können, weil uns der Alltag ziemlich schnell auch überrumpelt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Ziele haben, die wir verfolgen wollen und dass wir dranbleiben. Ich hörte vor einer Weile in einer Predigt einen Satz und dieser Satz geht mir jedes Mal, wenn ich an Ziele denke, wieder durch den Kopf. Und zwar, geistliche Ziele können nur von geistlichen Menschen mit geistlichen Methoden erreicht werden. Geistliche Ziele können nur von geistlichen Menschen mit geistlichen Methoden erreicht werden. Und ich möchte, dass wir uns diesen Satz heute näher anschauen. Und ich habe dazu auch ein biblisches Beispiel, eine Person, mit der wir uns noch beschäftigen werden. Aber ehe wir jetzt zu den eigentlichen Zielen kommen, beschäftigen wir uns damit, was ist ein geistlicher Mensch, was sind geistliche Methoden. Deswegen der erste Punkt heute Morgen, was ist ein geistlicher Mensch? Wenn wir jetzt den Apostel Paulus fragen würden, würde er wahrscheinlich kurz und knapp antworten, ein geistlicher Mensch ist jemand, der sich von Gottes Geist leiten lässt. Das finden wir auch sinngemäß in den Briefen, die er schreibt, dass wir geistgeleitet leben sollen. Aber für ein geistgeleitetes Leben ist es unerlässlich oder beziehungsweise gibt es eine Voraussetzung dafür. Das ist eine Wiedergeburt. Wir nennen das auch Bekehrung oder Umkehr. Das ist essentiell für einen geistlichen Menschen. Und es ist unerlässlich, Gottes Wort zu kennen. Denn Gottes Wort zu kennen bedeutet, Gottes Willen zu erkennen. Behandeln wir Gottes Wort nur oberflächlich, dann wirkt auch Gottes Geist oberflächlich in uns. Handeln wir nicht nach Gottes Wort, hindern wir den Heiligen Geist am Handeln. Deswegen kommt es auch auf unseren Umgang mit der Bibel an. Wie tief wir in die Thematik hineingehen. Nochmal kurz zu der Voraussetzung für einen geistlichen Menschen, die Neugeburt oder Wiedergeburt aus dem Geist Gottes. Dazu überzeugt mich der Heilige Geist, dass ich ein fehlerhafter und sündiger Mensch bin und der von Natur aus keinen Zugang zu Gott hat. Ich muss daher das Erlösungswerk Jesu für mich persönlich in Anspruch nehmen. Das heißt, ich muss vor ihm erscheinen und mich vor ihm bekennen als ein fehlerhafter, sündiger Mensch. Und das kann kein anderer Mensch für mich erledigen. Und deswegen ist diese Überzeugung für einen geistlichen Menschen essentiell. denn ohne geistliche Neugeburt kein geistlicher Mensch. Ich denke, die meisten kennen die Geschichte aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, die Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus. Da sagt Jesus zu Nikodemus, dass kein Mensch zu Gott kommen kann, es sei denn, er wird von Neuem aus dem Geist Gottes geboren. Und Nikodemus tat sich in diesem Gespräch sehr, sehr schwer, überhaupt zu verstehen, dass man ein zweites Mal geboren werden kann. Für ihn gab es nur eine physische Geburt. Ich komme ja nur einmal auf die Welt. Er hat nicht ganz verstanden, worauf Jesus hinaus wollte. Aber Jesus machte ihm klar, dass der Heilige Geist diese Neugeburt bewirkt und nicht der Mensch. Und diese Neugeburt kann erst stattfinden, wenn der Mensch um Sündenvergebung bittet und an das Erlösungswerk Jesu glaubt. Was macht einen geistlichen Menschen aus? Was unterscheidet einen geistlichen Menschen von jedem anderen Menschen? Oder was unterscheidet einen geistlichen Menschen von einem ungläubigen Menschen? Es gibt natürlich diesen Spruch, als Christ ist man nicht besser als andere, aber besser dran. Aber der Unterschied ist, dass ein geistlicher Mensch auf Gottes Wort hören und danach handeln möchte. Ein ungeistlicher Mensch würde das nicht wollen, er würde darin keinen Sinn finden. Und deshalb ist man ein Nachfolger Jesu, wenn man auf Gottes Wort hören will und danach handeln möchte. Ein geistlicher Mensch weiß, dass er aus eigener Kraft und Anstrengung nichts vermag. Man ist auf Gottes Führung, Befähigung und Kraft angewiesen. Und das gilt vor allem in Situationen, die wir ganz und gar nicht in der Hand haben. Sei es zum Beispiel schwere körperliche Krankheitsverläufe, psychische Probleme, Kriege, Pandemien und, Sterbesituationen und Tod und alles, was die Zukunft betrifft. Das können wir alles nicht lenken, wie wir wollen. Und deswegen können wir das Ganze auch als Gottvertrauen bezeichnen. Der geistliche Mensch braucht Gottvertrauen, denn Gottvertrauen ist der Quell des Friedens, der Freude und der Kraft. Wir wissen, alles liegt allein in Gottes Händen und alles hängt von seinem Handeln ab. Und wie gerade schon angekündigt, möchte ich immer wieder Bezug nehmen auf eine Person aus dem Alten Testament. Vielleicht ist sie den einen oder anderen unbekannt, aber sie passt zu unserem heutigen Satz, geistliche Ziele können nur von geistlichen Menschen mit geistlichen Methoden erreicht werden. Und ich spreche von Josaphat, von dem jüdischen König Josaphat. Und dazu, wer eine Bibel dabei hat, kann gerne das zweite Buch der Chronik aufschlagen. Wir beginnen in Kapitel 17. Zweite Chronik, Kapitel 17, ab Vers 1. Beziehungsweise lese ich ab Vers 3 bis 6. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte wie vormals sein Vater David und suchte nicht die Bale, sondern den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und nicht so wie Israel. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand und ganz Juda gab Josaphat Geschenke und er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er wieder die Opferhöhen und die Aschera-Bilder aus Juda. Also wir entdecken hier sofort in diesen drei Versen, was das Geheimnis von Josaphats Erfolg war. Und zwar das Wandeln mit Gott und der Gehorsam nach seinem Wort. Und das ist ein ganz klares Zeichen für einen geistlichen Menschen, gerade wenn man das nach außen hin sehen kann. König David als der König ist immer wieder der Maßstab für einen Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir sehen durch die Geschichte der Könige, wenn Davids Enkel seinem Vorbild folgten, wurden sie gesegnet. Taten sie es nicht, versagten sie. Gottes Wort hatte in Josaphats Leben einen sehr hohen Stellenwert. Und wir sehen, mit Eifer und Hingabe befolgte er dessen Vorschriften und es war seine Freude, danach zu handeln. Er machte Gottes Wort zur Norm für sein Königreich und er sandte sogar eine Kommission von Priestern, Leviten und Fürsten aus, um das ganze Volk in Gottes Wort zu unterrichten. Ich wünschte mir, Frau Merkel würde das auch tun. Aber ich bin froh, dass wir Gemeinden haben, so ziemlich in jeder Region, die das Volk unterrichten möchten, wenn sie denn wollen. Unter dem Segen des Herrn wurde Josaphat immer mächtiger, sagt die Schrift. Und wir erfahren schon allein in diesen paar Versen, was einen geistlichen Menschen ausmacht, die Gemeinschaft mit Gott und nach seinem Willen handeln zu wollen. Kommen wir zur zweiten Frage. Was sind geistliche Methoden? Um geistliche Ziele zu erreichen, braucht der geistliche Mensch geistliche Methoden. Das ist absolut logisch. Niemand geht auf krummen Wegen gerade. Aber wir sehen auch, wenn man einmal das Wort geistlich aus diesem Satz herausnimmt, fällt der ganze Satz zusammen. Ein ungeistlicher Mensch kann keine geistlichen Ziele erreichen. Ein ungeistlicher Mensch wird auch keine geistlichen Methoden nutzen, um seine geistlichen Ziele zu erreichen. Deswegen muss man schon dabei bleiben. Aber trotzdem, was logisch klingt, ist in der Realität oftmals auch anders. Vielleicht die Frage an uns: Haben wir schon mal versucht, geistliche Ziele auf bequeme Art und Weise zu erreichen, wo wir genau wussten, wenn ich das und das jetzt mache, boah, das ist schon eine Herausforderung für mich. Vielleicht geht es auch ein bisschen bequemer. Vielleicht haben wir Maßnahmen gewählt, die nicht so ganz in unser geistliches Konzept gepasst haben. Nehmen wir als Beispiel irgendein biblisches Thema, das uns interessiert. Vielleicht auch Menschen, die gerade mit dem Glauben angefangen haben, die noch jung im Glauben sind, und sie fragen sich über ein biblisches Thema eine Sache und es interessiert sie brennend. Und der einfachste, bequemste Weg jetzt gerade zu Hause wäre, ich frage Google. Ich tippe meine Frage bei Google ein und dann bekomme ich eine Antwort. Das wäre der bequemste Weg. Und wenn diese Antwort für mich gut klingt, ist sie dann wahr? Woran kann ich das messen? Ich denke, da ist so ein bisschen die Tücke in der Sache, weil wir lassen uns ziemlich leicht fehlleiten, wenn wir auf diese Art und Weise nach Antworten suchen, auf geistliche Fragen. Für was haben wir Geschwister im Glauben? Wir können doch aufeinander zugehen, einander fragen, wie siehst du das? Und ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich dann von Leuten höre, ich habe im Internet gelesen und so weiter und so fort. Hast du die Quellen geprüft? Wieso, das war doch einleuchtend. Denke ich mir immer so, ja, hast du biblische Argumente dafür? Nö, aber so, das ist dann immer so ein bisschen, wo ich denke, lass uns mal zusammen die Bibel aufschlagen und wir schauen uns dein Thema an und wir unterhalten uns darüber. Und dann finden wir gemeinsam eine Antwort. Und ich denke, das ist für beide Seiten erbaulich. Aber oftmals gibt es Leute, die den einfachen Weg suchen. Oder vielleicht ist ihnen die Frage zu peinlich. Oder vielleicht sind die Geschwister im Glauben für meine Frage zu inkompetent. Aber ich denke, wir können eine wunderbare Gemeinschaft erleben, wenn wir solche Fragen vielleicht auch für den Hauskreis oder für persönliche Gespräche behalten, dass man darüber nachdenken kann, über die wunderbaren Dinge in der Schrift. Oder ein anderes Beispiel. Werden unsere Gebete erhört, wenn wir sie aus ungeistlichen Motiven beten? So nach dem Motto, Herr, schenke mir 1 Million Euro, damit ich mir ein ganz tolles Haus kaufen kann. Der Herr könnte das tun, wenn er wollte. Aber das ist der Haken an der Sache. Es geht hier um Gottes Willen und um das, was er erreichen möchte. Und den können eben nur geistliche Menschen erfahren. Er würde dieses Gebet wahrscheinlich eher erhören, wenn wir beten würden, Herr, schenke mir 1 Million Euro, damit ich dieser oder jener armen Familie ein Haus kaufen kann. Aber es muss in seinem Willen sein. Lass uns erneut in das Leben von Josaphat schauen. Als sein Reich in Kapitel 18 prachtvoll ausgebaut war und Gott ihn reich segnete und in ihm allen Gelingen schenkte, warf auf einmal seine Beziehung zum Nachbarkönigreich Israel einen Schatten auf sein geistliches Leben. Wir wissen, seit der Regentschaft von Salomo war das Königreich Israel in zwei Teile geteilt, das Reich Israel und das Reich Juda. Und König Josaphat hat sich mit Israel verbrüdert, indem sein Sohn die Tochter von König Ahab geheiratet hat. Also bis dahin haben sich Israel und Juda eigentlich so ein bisschen feindlich gegenübergestanden. Und dann hat Josaphat sich mit Ahab verbrüdert durch die Heirat seines Sohnes mit der Tochter von Ahab. Eine Allianz oder diese Verbrüderung muss nicht unbedingt verkehrt sein, aber kennt ihr alle den König Ahab? Der ist bekannt, er ist ein absolutes Negativbeispiel. Also für einen geistlichen Menschen ist es eigentlich undenkbar, eine Allianz mit so einem Menschen einzugehen, egal in welcher Form. Er und seine Frau Isabel waren die größten Götzendiener und Scharlatane im ganzen Alten Testament. Sie brachten Naboth um dessen Weinberg an sich zu reißen. Und dann denkt man sich, mit so einem Halunken ein Bündnis einzugehen, das kann nur schief gehen. Das wäre, als wenn wir zur Ehre Gottes uns mit irgendwelchen Verbrechern zusammentun würden oder mit irgendwelchen Irrlehrern irgendwie zur Ehre Gottes arbeiten wollen. So etwas, was Josaphat tut, erwartet man nicht von einem geistlichen Menschen. Und deswegen ist man an dieser Stelle in Josaphats Leben sehr verwundert. Aber ich denke, die Realität ist auch oft unter Christen so, wenn wir uns entschließen, keine geistlichen Methoden zu wählen. Wenn wir den einfachen Weg gehen wollen, wenn wir nicht nachdenken, kann das auch bei uns zur Realität werden. Der Hintergrund, warum Josaphat strauchelt, ist, dass die Aramäer, also die heutigen Syrer, die hielten ein zu Israel gehörendes Gebiet, hielten sie besetzt. So, und König Ahab wollte dieses Gebiet wieder zurückerobern. Und er geht zu Josaphat und sagt, wir sind ja verbrüdert, ne? Helf mir dabei, dieses Gebiet wieder zurückzuerobern. Ohne groß nachzudenken, hat Josaphat eingewilligt, ihm zu helfen. Als geistlicher Mensch fiel ihm aber doch noch ein, den Willen des Herrn vorher zu befragen. Ahab sagt, kein Problem, ich habe 400 Propheten. Und diese 400 Propheten haben allesamt das gesagt, was Ahab hören wollte. Josaphat als geistlicher Mensch wusste, diese 400 Propheten taugen überhaupt nichts. Keiner fragt nach dem Willen des Herrn. Und dann fragt er gezielt nochmal bei Ahab nach, gibt es nicht noch irgendeinen Propheten des Herrn, den wir befragen könnten? Und dann sagt Ahab, ja, da gibt es noch einen, aber jedes Mal, wenn der was sagt, das gefällt mir nicht. Deswegen habe ich hier die 400 Leute, die mich in meinem Willen bestärken, so nach dem Motto. Aber es gab noch den Propheten Micha. Er war der Einzige, der noch für den Herrn wirklich unterwegs war zu der Zeit. Und Micha wurde aufgesucht und der ihn aufgesucht hat, hat dann noch schnell zu Micha gesagt, aber du sagst bitte das, was die anderen 400 auch sagen, okay? Denn sonst gibt es wieder Ärger. Und Micha antwortet einen Satz, den jeder geistliche Mensch in dieser Situation auch antworten sollte. Er sagt, so wahr der Herr lebt, ich werde das sagen, was mir mein Gott sagen wird. Und deshalb, wir sehen, selbst Micha, ein Prophet des Herrn, wird hier auf seine geistlichen Methoden versucht. Micha wird gesagt, ja, lass doch mal fünfe gerade sein, du musst doch nicht genau das sagen, was der Herr sagt, sagt einfach nur, dass das Volk, dass das Königreich Israel siegen wird. Nein, so wahr der Herr lebt, was mein Gott sagen wird, das will ich reden. Und was mich an dieser Stelle köstlich amüsiert, ist die Tatsache, dass Micha in auffällig ironischer Weise dem Sieg über die Aramäer zustimmte. Vorher hat er noch gesagt, was mein Gott sagen wird, das will ich reden. Aber Micha wollte die Spannung ein wenig erhöhen und hat wahrscheinlich die Tonlage so geändert, dass selbst Ahab, der sich siegesgewiss war, sagte, das kannst du doch jetzt nicht ernst meinen, oder? Wie, wir werden siegen. Und dann sagt Ahab zu Micha, sag die Wahrheit. Und dann sagt Micha, Leute, ihr könnt alle wieder nach Hause gehen. Ein jeder gehe in sein Haus, lasst ab davon. Die 400 Propheten haben wegen Ahabs Gottlosigkeit gelogen. Eigentlich könnte sich Ahab glücklich schätzen, dass Micha ihn gewarnt hat, in die Schlacht zu ziehen. Aber es kam anders. Ahab ging in die Schlacht und er starb. Josaphat ging mit ihm in die Schlacht, aber er wurde gerettet. Und hier musste Josaphat schmerzhaft lernen, was es bedeutete, eine ungeistliche Allianz zu bilden und damit von geistlichen Methoden abzusehen. Jakobus sagt uns, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Und das zeigt sich hier in Josaphats Leben. Dadurch verliert man den Segen Gottes. Es ist weltlich und fleischlich, so eine krumme Nummer zu drehen mit so jemandem. Aber Josaphat sah seinen Fehler ein und er tat Buße. Ich lese deswegen nicht die ganzen Verse, weil sonst würden wir nur noch lesen. Ich versuche das alles ein bisschen sinngemäß weiterzugeben. Und so die wichtigsten Punkte aus dieser Geschichte hervorzuheben. Aber wen es natürlich näher interessiert, kann gerne dann zu Hause nochmal die ganzen Kapitel lesen. Aber die Frage an uns stellt sich an dieser Stelle in Josaphats Leben, wo werden uns unsere ungeistlichen Methoden bewusst? Wo sagen wir hinterher, das war nicht so ganz gut, wie ich da reagiert habe. Das war nicht so ganz geistlich. Das war nicht vorbildlich für meinen Herrn. Ich habe dem Herrn keine Ehre gebracht mit dieser Art und Weise. Und es ist wichtig, dass wir uns da reflektieren, dass wir darüber Bescheid wissen, wo haben wir etwas nicht richtig gemacht, dass wir ehrlich zu uns selbst sind. Jesus sagte in Matthäus 7, Vers 24, wer meine Worte hört und danach handelt, der gleicht einem klugen Mann. In Lukas 11, Vers 28 sagt Jesus, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Und deswegen, wenn Jesus uns das sagt, wir wollen doch klug sein, warum sollten wir dann anders handeln? Aber manchmal sind wir in Bezug auf unsere geistlichen Methoden angefochten. Wir werden versucht. Dem Feind gefällt das nicht, wenn wir mit unseren geistlichen Methoden geistliche Ziele erreichen können. Er versucht uns, daran zu hindern. Widmen wir uns der letzten Frage für heute. Was sind geistliche Ziele? Ich denke, für jeden ist das größte geistliche Ziel, das wir uns setzen können, Jesus ähnlicher zu sein, oder? Ich denke, wir streben alle danach, dass man von außen Jesus an uns erkennen kann, dass wir zu ihm gehören, dass wir seine Nachfolger sind. Ich möchte euch von einem Mann aus meiner Heimat in Norddeutschland erzählen, der relativ auffällig war. Deswegen kannte ihn auch so die Hälfte meiner Stadt. Er trägt lange braune Haare, einen Vollbart, läuft immer mit einem langen weißen Gewand und Sandalen durch die Gegend. Also ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie dieser Mann aussieht. Und ich sah ihn einmal bei einer christlichen Veranstaltung und konnte mir daher vorstellen, ja, er möchte optisch Jesus ähnlich sein. Er möchte aussehen wie Jesus. Und einmal sah ich ihn an einem Freizeitsee, ich war mit ein paar Freunden dort und dann lief er am Strand vorbei und dann hörte ich, wie irgendein anderer ihm zurief, hey Judas, grüß mir Jerusalem. Wo ich mir gedacht habe, das wollte der mit Sicherheit nicht hören. Aber von außen betrachtet hätte er irgendeiner aus der Zeit der Gewänder und Sandalen sein können, oder? Hätte auch sein können, dass es ein Fan von Sokrates ist oder was weiß ich. Und deswegen habe ich mir für mich selber gedacht, Jesus sagt uns an keiner Stelle, dass wir uns anziehen sollen wie die Leute dort, Also er sagt nicht, habt ein weißes Gewand an, tragt Sandalen, egal bei welchem Wetter. Es geht Jesus nicht um Äußerlichkeiten. Wir brauchen kein Gewand tragen, damit wir ihm ähnlicher sehen. Jesus möchte, dass wir ihm in seinen charakterlichen Eigenschaften ähneln, dass wir ihm darin gleichen. Jesus ist mein Vorbild. Ich versuche, Jesus in allen Dingen nachzufolgen, ihm im Fokus zu behalten. Es gibt Bereiche, die äußerst schwer sind, Jesus ähnlicher zu sein. Gerade wenn es darum geht, seinen Feinden oder Widersachern zu vergeben. Das ist schwer, das ist nicht leicht. Deswegen gibt es Dinge an Jesus, Ziele für uns, die wir verfolgen sollten, aber die schwer sind umzusetzen. Deswegen müssen wir uns wirklich Mühe dabei geben, wenn wir das wollen. Es gibt aber kein besseres Ziel, als Jesus gleich zu sein, als dass man Jesus an uns erkennt. Denn Jesus möchte, dass unsere Glaubenswerke nach außen hin sichtbar werden. Dass unsere Mitmenschen an uns erkennen können, der gehört zu Jesus. Jesus hat das auch gemacht. Deswegen ist es ein sehr edles Ziel, Jesus ähnlich sein zu wollen. Aber es bedeutet sehr viel. Deswegen, ich kann nicht einfach ein Gewand anziehen, Sandalen anziehen und sagen, hey, ich bin Jesus ähnlich. Jesus ähnlicher sein zu wollen ist, als wenn man einen Leuchtturm am Horizont sieht, der aus einer ganz weiten Entfernung leuchtet. Das Ziel habe ich irgendwo vor Augen, aber der Weg dorthin ist sehr schwierig. Deswegen brauchen wir Teilziele. Wir brauchen Teilschritte. Wir müssen uns einen Bereich suchen, der für uns greifbar ist. Vielleicht einen Bereich, in dem wir Jesus ähnlicher werden können. Deswegen, vielleicht stellen wir uns selbst Fragen wie, wo vergeben wir, wie Jesus uns vergeben hat? Wo sind wir anderen gegenüber barmherzig und gnädig, wie Jesus uns gegenüber gnädig und barmherzig ist? Wo sind wir freundlich zu anderen, wie Jesus freundlich zu uns war? Wo hören wir anderen zu, wie Jesus uns zuhört? Wo interessieren wir uns für andere, wie Jesus sich für uns interessiert? Das sind so kleine Teilziele, die wir erreichen können. Ich weiß aus eigener Erfahrung an mir selbst, an meinen schlechten Angewohnheiten, an meinen Eigenschaften zu arbeiten, das ist harte Arbeit. Ich brauche Disziplin und Ausdauer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist schon schwierig, sich selber zu optimieren, um Jesus ähnlicher zu werden. Deswegen, auch Paulus spricht von einem Kampf gegen das Fleisch, damit der Geist regiert. Das ist unser Leben als Christ, das ist unser Streben als Christ, wenn wir Jesus nachfolgen möchten. Ausdauer und Disziplin sind eine Herausforderung, aber letztendlich zählt das Ergebnis, dass wir auf unserem Weg unsere Ziele erreichen können. Und die Arbeit für Gott lohnt sich immer. Und wir wissen auch, dass er uns helfen will, dass er uns unterstützt. Wir lesen von Paulus, dass er einen Kampf mit sich selbst führt. Und zwar in 1. Korinther 9, Vers 27. Da spricht Paulus davon, von seiner geistlichen Methode, dass er seinen Leib bezwingen und zähmen muss. Das klingt, als wenn man ein Wildpferd fängt und möchte darauf reiten. Man muss es bezwingen und zähmen, damit es einem gehorcht. Und Paulus sagt, er tut das, um den Siegeskranz zu bekommen. Ich möchte auch noch ein paar Verse aus dem Philipperbrief lesen. Da spricht Paulus über sein Ziel. Und zwar der Philipperbrief, Kapitel 3, ab Vers 12. Philipperbrief, Kapitel 3, ab Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und ich jage dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und ich denke, dass wir es genauso machen müssen, um zur Vollendung zu gelangen. Ich strecke mich nach dem aus, was da vorne ist. Ich jage dem vorgestreckten Ziel nach. Paulus wusste, es gibt keinen Zustand der Sündlosigkeit. Man kann diesen Zustand nicht erreichen. Und es wird immer noch weitere Fortschritte geben, bis zur Vollendung. Es gibt immer noch einen Fortschritt. Ich kann immer noch mehr an mir optimieren. Ich kann immer noch Jesus einen Schritt ähnlicher werden, auch wenn es ein kleiner Schritt ist. Aber wir können auch in dem leben, was wir schon erreicht haben, wie der Heilige Geist uns schon von innen heraus verändert hat. Ich kann das in meinem Leben ganz klar sehen, wo ich hergekommen bin und wo ich hingehe. Aber es geht darum, Jesus Stück für Stück ähnlicher zu werden. Schauen wir zum Schluss noch einmal auf Josaphats Leben. Sein geistliches Ziel war eigentlich ein ganz bescheidenes. Er wollte dem Herrn treu sein. Er wollte dem Herrn treu sein. Er wollte in Treue im Sinne des Herrn regieren und er wollte ein Vorbild für das Volk Gottes sein. Josaphat hatte sehr gute Ambitionen, wie wir gelesen haben. Er war ein geistlicher Mensch und er wusste auch, wie er geistliche Methoden umsetzt. Und wir haben gelesen, er war auch nicht frei von Fehlern. Er hat auch Fehler begangen, er ist ein Mensch. Und ein Lehrer in der Bibelschule Brake sagte immer wieder, wir sind alle nur Stolperer auf dem Weg zum Himmel. Wir sind alle nur Stolperer. Wir fallen, dürfen aufstehen, unser geistliches Ziel weiter verfolgen. Die Verbrüderung mit Ahab blieb auch nicht die einzige Allianz mit einem ungeistlichen König. Josaphat hat diesen Fehler nochmal begangen. Da ging es darum, er wollte zusammen mit einem anderen König Tarsisschiffe bauen. Die sind aber komischerweise alle kaputt gegangen. Und auch da hat Josaphat gemerkt, es ist nicht richtig, sich mit Verbrechern oder Götzendienern oder sonst was zu verbrüdern. Gott ließ ihn die Konsequenzen spüren. Und ich denke, das ist auch als Gottes Erziehungsmaßnahme völlig legitim. Also ich gestatte dem Herrn, mich erziehen zu dürfen, wenn ich irgendwo einen Fehler mache. Ich halte mich selbst nicht für fehlerlos. Aber ich finde es bei Josaphat bemerkenswert, dass Josaphat die Konsequenzen trug, aber weiter an seinem geistlichen Ziel arbeitete. Er wurde für sein Volk ein schlechtes Beispiel durch das, was er getan hat, durch diese Allianz. Aber trotzdem, er reiste durchs ganze Land, um das Volk zum Herrn zurückzuführen. Er fing wieder von vorne an. Er wollte wieder alles umkrempeln. Er hat sein geistliches Ziel vielleicht auch eine Zeit lang schleifen lassen, dadurch, dass er ein schlechtes Vorbild war. Und er reiste durchs Land, das Volk wieder zum Herrn zurückzuführen und er führte auch das Gerichtssystem gemäß dem mosaischen Gesetz aus 5. Mose 16 wieder ein. Und er setzte auch überall wieder Lehrer ein, die Gottes Wort lehrten. Er kämpfte gegen weltliche Einflüsse, wie zum Beispiel Götzendienst. Und er offenbarte so den größtmöglichen Respekt vor Gottes Wort. Und das wiederum gefällt Gott. Dann ist das Ziel erreicht. Wir wissen aus seinem Wort, was Gott gefällt. Und wir wissen, wenn wir danach handeln, gefällt Gott das. Deswegen, was ist dein geistliches Ziel? Was hast du dir in diesem Jahr vorgenommen? Willst du vielleicht in diesem Jahr die Bibel komplett durchlesen und durchstudieren? Möchtest du Gott mehr Zeit im Gebetsleben opfern? Willst du vielleicht Gott aufs Neue die Treue beweisen, auch in kleinen Dingen? Willst du dich missionarisch engagieren? Willst du dich mehr um deine Glaubensgeschwister kümmern? Was sind deine Ziele? Es gibt bei unseren Zielen auch Störfaktoren und Hindernisse. Wie gerade schon gesagt, es gibt jemanden, der uns von unseren geistlichen Zielen abhalten möchte. Der uns vielleicht versucht, keine geistlichen Methoden zu wählen. Aber wir müssen lernen, uns nicht vom Fleisch beherrschen zu lassen. Wie Paulus sagt, ich bezwinge und zähme meinen Leib. Wir müssen lernen, alles unter Jesu Herrschaft unterzuordnen. Jesus Priorität Nummer 1 in unserem Leben zu geben. Und er kann uns beim Erreichen unserer geistlichen Ziele helfen. Aber der Kampf mit uns selbst wird uns wahrscheinlich nicht erspart bleiben. Deswegen ist es wichtig, geistliche Ziele zu haben und sie umzusetzen. Und es ist eine Win-Win-Situation. Handelst du nach Gottes Wort, wirst du gesegnet, du wirst belohnt und von Jesus als klug bezeichnet. Man hat also nur etwas zu gewinnen. Vielleicht ist dies deine Motivation für dieses Jahr. Und geistliche Ziele zu erreichen, ist letztendlich immer für die Ehre Gottes. Ich versuche mit meinem Leben Gott zu ehren, indem ich mir geistliche Ziele setze und sie umsetze. Und ich denke, dass wir uns auch als Glaubensgeschwister gegenseitig motivieren können, dass wir uns gegenseitig Mut zusprechen, um unsere geistlichen Ziele weiter im Auge zu behalten. Und das wünsche ich uns allen, dass wir mit geistlichen Methoden und Motiven in diesem oder jedem Bereich Jesus Schritt für Schritt ähnlicher werden können. Ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir auch für das Leben von Josaphat. Wir danken dir für sein Vorbild und wir sehen auch, wo er ein schlechtes Vorbild war. Wir können für uns daraus ziehen, dass wir vielleicht vorsichtiger sind, wenn wir uns mit Leuten zusammentun, die nicht an einem Strang mit uns ziehen. Herr, wir können die Welt nicht räumen. Wir werden immer auch ungläubige Arbeitskollegen haben oder Familienmitglieder oder Freunde. Und wir können diese Welt nicht räumen, aber wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir auch gerade vor der Welt unsere geistlichen Methoden zeigen, dass wir in unseren Glaubenswerken leben, dass wir dich im Fokus behalten, dass die Menschen dich an uns erkennen können. Nicht, weil wir uns äußerlich so anziehen, sondern weil unsere charakterlichen Eigenschaften deinen gleichen, weil du uns etwas vorgelebt hast, ja, indem wir dir nachfolgen wollen. Bitte hilf uns und ja, schenke du einfach Segen. Du weißt auch, dass wir als Gemeinden in dieser schwierigen Zeit viel auszuhalten haben, dass es viele Leute gibt, die diesen Weg auf einmal nicht mehr mit uns gehen, dass die Gemeinden kleiner werden. Es gibt sogar Gemeinden, die Spaltung erleben wegen einer Maskenpflicht. Es gibt so vieles, Herr, und wir bitten dich um Unterstützung, dass du deine Gemeinden stärkst und dass du unseren Glauben nicht müde werden lässt. Amen.